im Kino gewesen, geweint,
notierte Franz Kafka, ein begeisterter Kinogänger. Welchen Anteil die Musik an seiner Rührung hatte, können wir heute nicht mehr sagen. Aber dass der Sound eine bestimmte Wirkung erzeugt, merkten schon die ersten Kinogänger. Oft beginnt die Arbeit an der Stummfilmmusik schon in der Phase der Filmrestaurierung. Vor allem dann, wenn eine historische Filmmusik zu einem rekonstruierten Film eingespielt werden soll. Filmhistoriker heute vergleichen alle Kopien aus allen Archiven, um sich langsam an die Urform des jeweiligen Filmes heranzutasten. Überlieferte Drehbücher, Zensurlisten, historische Filmkritiken und so weiter vervollständigen das Bild, erzählt Nina Goslar. Sie ist Filmredakteurin und schwerpunktmäßig für Stummfilme, Filmmusik und Filmrekonstruktion in der ZDF-Filmredaktion zuständig.
Die überlieferten Filmmusiken lassen Rückschluss auf die ursprüngliche Filmfassung vor. Also das berühmteste Beispiel ist die Metropolis-Musik von Huppertz, weil Huppertz über 1000 Synchronpunkte in seiner Partitur minutiös notiert hat. Und rein theoretisch kann man ja, wenn so eine vollständige Partitur wie bei Metropolis da ist, die einfach hernehmen, einmal am Synthesizer oder am Klavier einspielen und hat damit quasi, wenn man mal das richtige Tempo hat, schon eine Zeitlinie, auf die man hin dann den Film legen kann, ne? Um mal so eine erste Rohfassung zu haben. Also wenn wir überlieferte Noten aus der Stummfilmzeit haben, die meistens als Klavierdirektion überliefert sind oder in den selteneren Fällen als komplette Manuskriptpartituren, wie zum Beispiel Huppertz, ja, einer der großen Ufa-Filmkomponisten in der 20er Jahre. Das ist unglaublich minutiös und detailliert vorbereitet, sodass bei jedem dieser Huppertz-Musiken der Notentext eine ganz wichtige Grundlage immer ist für eine Filmrekonstruktion.
Bei der Rekonstruktion alter Stummfilme kann man auf Überraschungen stoßen, wenn die ursprüngliche Musik länger ist als der dazugehörige Film zum Beispiel. Oder wenn aus unvollständigem Notenmaterial eine möglichst originalgetreue Fassung wiederhergestellt werden soll. Metropolis, der Film, der in einer fernen Zukunft mit Zweiklassengesellschaft spielt, gilt als markantes Beispiel dafür, dass Film meist zweierlei ist: Wirtschaftsware und Kunstwerk. Der ewige Antagonismus zwischen Erfolg an den Kinokassen und künstlerischen Visionen widerspiegelt sich auch in der Musik, sagt Nina Goslar.
Man muss sich ungefähr den Unterschied so vorstellen wie heutzutage Fernsehspiele, Fernsehfilme, ja, und eben die großen Kinoproduktionen. Und es waren immer die markanten Produktionen, die in den Genuss einer eigenen Musik kamen. Der Rest wurde schon wie Konfektionsware begleitet und war es ja auch filmisch. Also es gibt jetzt nicht sehr viele Werke, die jetzt mit einer besonderen Feinnervigkeit oder mit einem sophistischen Witz überraschen würden. Also von dieser Dutzendware, die es gegeben hat. Aber das war der Kinoalltag und das waren eben die Sensationsfilms in den 10er und später Abenteuerfilme in den 20er Jahren. Die haben natürlich das große Publikum ins Kino gezogen, aber kein Murnau. Metropolis war ein Desaster. Nach der Uraufführung wurde abgesetzt, weil alle sagten, unmöglich, wer will so einen langen Film sehen, wen interessiert das?
Wie die Menschen vor 95 Jahren einen Film wahrgenommen haben, können wir nur ahnen. Was das Publikum nach wie vor eint, ist ein Gemeinschaftserlebnis zu teilen.
Wir haben eine andere Seherfahrung durch den Spielfilm, durch den Tonfilm, durch das Fernsehen, durch Musikclips, Videoclips und so weiter. Das hat für mich zum Beispiel auch massive Auswirkungen als Dirigent. Ich muss heutzutage viel präziser sein, als vielleicht damals in der Stummfilmzeit man Musiken zu Filmen dirigiert hat, weil wir einfach verwöhnt sind. Wir sind also durch schnelle Schnitte, es ist alles unglaublich synchron, sehr genau getimt und man muss da sehr genau sein. Aber was ich für wichtig finde, ist, dass es doch spannend, wenn Komponisten so einen Blick formulieren.
Allein zum Monumentalwerk Metropolis hat Frank Strobel drei verschiedene Musiken aufgeführt. Die Originale von Gottfried Huppertz und zwei zeitgenössische. Mit jeder Musik verändert sich auch die Rezeption des Filmes.
Also das Auge des Zuschauers und Zuhörers wird durch die Musik gelenkt. Man sieht bestimmte Details, die man vorher nicht gesehen hat. Man kann eine Grundaussage eines Films verändern.
Musik. Der Dirigent erinnert sich an die Neuvertonung des Monumentalfilmes »Die letzten Tage von St. Petersburg« von Sjewolod Potowkin. Er wurde anlässlich des 10. Jahrestages der russischen Revolution 1927 gedreht. Geprägt wurde der Film von der Aufbruchsstimmung und dem Optimismus der 1920er Jahre, in der das Volk das Zarenreich hinter sich ließ und eine neue Gesellschaft vor sich sah.
Wir haben zum 75. Jahrestag der Oktoberrevolution Alfred Schnittke gefragt, ob er Lust hat, eine neue Musik für diesen Film zu schreiben. Das hat er gemacht. Und er hat natürlich eine Musik geschrieben mit dem Wissen um das Ende der Sowjetunion. Das war hier gerade in der Zeit, wir hatten die Musik uraufgeführt 1992 und das war gerade in diesem ganzen Umbruch. Und was interessant war, dass die Reaktionen des Publikums nach der Premiere so waren und auch in der Kritik, dass man gesagt hat, das war ja schon visionär von dem Potowkin, ist so in seiner resignativen Grundhaltung eigentlich das Ende dieses gesellschaftlichen Experiments vorauszusehen. Das ist in dem Film überhaupt nicht drin. Der Film ist in keinster Weise resignativ. Der Film ist ein optimistischer Film. Die Musik ist resignativ. Und man hat aber das ganz dem Film zugeordnet. Dabei war es die Musik, die die Grundaussage des Filmes verändert hat.
Alfred Schnittke, der lange Jahre in der Sowjetunion gelebt und unter dem System gelitten hatte, versah den Film musikalisch mit einem kritischen Blick. Dabei nutzte er das Wissen, dass Musik im Film anders rezipiert wird als das Bild. Sie wirkt unbewusst. Für Komponistinnen und Komponisten stellt gerade diese Unvollständigkeit des Stummfilms einen Reiz dar. Die Stummfilmmusik wird fälschlicherweise häufig auf Untermalungsmusik am Piano reduziert. Die Kunst guter Stummfilmmusik, sagt die Filmredakteurin Nina Goslar, besteht darin, dem Film mit der Musik einen Mehrwert zu geben, anstatt ihn nur zu illustrieren.
Da gibt's ja von Adorno und Eisler in ihrer Komposition für den Film gibt's ja wunderbare kleine bissige Anmerkungen über die schlechten Gewohnheiten der Filmmusik und dann sprechen sie eben auch von den banalisierten Leitmotiven und vergleichen das banalisierte Leitmotiv mit dem Kammerdiener, der bedeutungsvoll immer die Ankunft des Herrn ankündigt, ja. Und wo man auch schon weiß, oh Gott, jetzt kommt er wieder, weil ich höre die zwei Töne, die offenbar der und der Figur zugeordnet sind. Also das sind alles so schöne Beispiele, wie man auch durch Musik einen Film völlig vereinfachen kann, ja, dass er eben leicht konsumierbar wird. Eigentlich das, was das Fernsehen ja jeden Tag aufs Neue immer wieder versucht, die Welt einfach zu machen, erklärbar zu machen, ja, sodass man sich berieseln lassen kann. Aber Stummfilm verlangt natürlich schon ein genaueres Hinsehen und mit einer guten Musik auch ein genaues Hinhören. Und von daher ist es dann eine sehr, sehr intensive sensuelle Erfahrung, die man hat.
Die Musik aus den innovativen 10er und 20er Jahren des 20. Jahrhunderts hat oftmals neue Wege beschritten. Chöre, einzelne Sänger, Orchester vor oder hinter der Leinwand machten das Geschehen möglichst synchron nachvollziehbar. Musik, die aus dem Musiktheater kommt, und vokale Musik wurde häufig bei Stummfilmen eingesetzt. Das japanische Kabuki-Theater hat eine über 1000 Jahre alte Tradition. Ichiro Kataoka ist Benji, ein Erzähler. Im Metro-Kino hat er verschiedene Rollen in einem japanischen Stummfilm gesprochen.
Als die ersten Filme nach Japan importiert wurden, mussten sie mit japanischen Kommentaren versehen werden, denn das japanische Publikum kannte die Kultur der westlichen Welt ja nicht. Deshalb war diese Art der Erzählung von Beginn an üblich. Die ersten Filme waren weniger Geschichten als mehr Reiseerzählungen oder Dokumentarfilme. Damit das Publikum den Inhalt verstand, wurde ein Benji eingesetzt.
In den frühen, sehr kurzen Filmen gab es nicht nur in Japan, sondern auch in deutschsprachigen Kinos Erzähler. In Japan allerdings setzte sich, ausgehend von der langen Tradition des Kabuki-Theaters, bald durch, dass die verschiedenen Filmrollen live von unterschiedlichen Benjis gesprochen wurden. begleitet von Geräuschemachern. Auch musikalisch bauten die neuen Stummfilme auf der alten Tradition auf.
Grob gesagt können wir den japanischen Film in zwei Bereiche unterteilen, den japanischen und den europäischen Film. Für amerikanische und europäische Filme war es üblich, klassische europäische Musik zu verwenden. Das war die wichtigste Gelegenheit für Japanerinnen und Japaner, mit dieser Musik in Berührung zu kommen. Am Beginn der Stummfilmzeit spielten die Ensembles von Kabuki-Theatern in den Kinos. Später wurden westliche und japanische Instrumente gemeinsam verwendet.
Die Stummfilm-Ära dauerte in Japan länger als in anderen Teilen der Welt. Zum einen, weil die einflussreichen Benjis sich eine Zeit lang gegen die neuen Tonfilme wehren konnten, zum anderen, weil es dauerte, um die Tonanlagen zu adaptieren. Die Sprache der bewegten Bilder und ihrer Töne entwickelte in den kommenden Jahrzehnten die unterschiedlichsten Ausformungen.
Der Stummfilm ging dort noch in die 30er Jahre hinein. Da hat man in Europa von einem Stummfilm gar nicht mehr gesprochen. Das war eine tote Kunst in dem Moment. Und es gab damals natürlich eine Musik, die aus der eigenen Kultur kam. Was jetzt zum Beispiel bei der chinesischen Musik auch relativ nahe liegt, weil ja die sehr viel stärker, also auch in der Peking-Oper oder so, dieses improvisative Element haben, auch als Ensemble. Und das sich dann für einen Stummfilm natürlich geradezu idealtypisch angeboten hat. Also es gab da schon sehr unterschiedliche Traditionen. Allein wenn ich nach Europa blicke, finde ich das ja schon sehr interessant, dass in den 20er Jahren diese Nationalstile sich schon ganz eindeutig herausgebildet hatten. Also wenn ich jetzt mal, um so das berühmteste Beispiel zu nehmen, den Nibelungenfilm von Fritz Lang nehme mit der Musik von Huppertz und das gegenüberstelle mit dem Film Das neue Babylon, wo Dmitri Schostakowitsch die Musik für geschrieben hat, das sind abendländische Musiktraditionen, die sie beide verbinden, aber trotzdem mit einer ganz unterschiedlichen Kompositions- und Klangsprache.